Ich möchte Sie und euch alle ganz herzlich begrüßen. Ich bleibe im weiteren Verlauf mal beim Ihr und beim Euch, weil wir ja doch als Glaubensgeschwister eine Familie bilden und die Bibel uns auch so direkt anspricht. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Einladung, nach hier zu kommen. Ich freue mich, euch zu sehen. Ganz besonders freue ich mich, viele Kinder zu sehen. Schön, dass ihr hier seid und schön, dass ihr eure Eltern mitgebracht habt. Der Christ und die Welt, ein ganz aktuelles Thema, das uns alle jeden Tag betrifft, weil wir alle mehr oder weniger täglich in Kontakt mit dieser Welt sind. Und wir wollen zuerst ein paar Bibelstellen lesen und dann versuchen, etwas über dieses Thema zu zeigen anhand des Wortes Gottes. Wir lesen zuerst aus Johannes 17. Johannes 17, Vers 9, aus dem Gebet unseres Herrn: Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dann lesen wir aus dem Galaterbrief, Kapitel 1. Galater 1, Vers 3 am Ende: Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt. Aus dem Galaterbrief, Kapitel 6. Vers 14, von mir aus sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 7. Erste Korinther 7, Vers 31: Und die Welt Gebrauchenden, als sie nicht als Eigentum Gebrauchende, denn die Gestalt der Welt vergeht. Und noch eine letzte Stelle aus dem Philipperbrief, Kapitel 2. Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 15: Damit ihr untadelig und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt, darstellend das Wort des Lebens. Zunächst einmal diese Bibelstellen. Wir könnten noch viele weitere Bibelstellen lesen, denn das Wort Welt kommt im Neuen Testament sehr, sehr oft vor. Das Thema ist ein vielschichtiges Thema, weil Welt in der Bibel eben nicht immer gleich Welt ist. Es gibt verschiedene Bedeutungen dieses Wortes Welt. Und wenn wir uns die Frage stellen, wie leben wir als Christen in der Welt, dann müssen wir natürlich zunächst mal verstehen, was bedeutet denn eigentlich Welt und unter welchem Aspekt wollen wir Welt heute anschauen. Welt kann einmal bedeuten, der Kosmos, das, was Gott geschaffen hat. Im Hebräerbrief lesen wir, dass Gott die Welten gemacht hat. Das ist die Schöpfung, das ist das, was wir sehen. Himmel und vor allen Dingen die Erde, auf der wir leben, die Welt oder die Welten. Das ist eine Bedeutung des Wortes Welt, die wir jetzt heute aber nicht weiter verfolgen werden. Eine zweite Bedeutung des Wortes Welt ist, dass die Welt ein System ist, das von Satan beherrscht wird. Der Teufel wird der Fürst dieser Welt genannt. Es ist ein organisiertes, geordnetes System. Das bedeutet übrigens der Ausdruck im Grundtext. Aber es steht unter der Macht und unter der Führung des Teufels. Und es ist grundsätzlich ein verdorbenes System. Mit diesem System haben wir als Christen insofern nichts zu tun, als wir nicht mehr zu diesem System gehören. Der Jesus hat gesagt, sie sind nicht von der Welt. Wir gehören nicht zu diesem System, sondern Gott hat uns durch das Werk des Herrn Jesus am Kreuz aus dieser Welt herausgenommen. Aber wir leben noch in dieser Welt. Wir leben noch unter den Menschen, die dieses System Welt ausmachen. Und das ist eine dritte Bedeutung des Wortes Welt. Ein ganz bekannter Vers zeigt uns das, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, seinen einzigartigen Sohn. Nun, Gott liebt nicht dieses böse System unter der Macht Satans. Das meint das nicht, wenn es heißt, Gott hat die Welt geliebt. Sondern das ist die dritte Bedeutung des Wortes Welt. Es bedeutet, die Menschen, die hier auf der Erde leben, die zu diesem System Welt gehören, aber die Gott retten möchte. Gott rettet nicht das böse System Welt. Das ist unverbesserlich und das wird einmal dem Verderben entgegengehen. Aber Gott möchte einzelne Menschen aus diesem System Welt retten. Und das ist die dritte Bedeutung des Wortes Welt, die ungläubigen Menschen, denen immer noch das Angebot der Gnade unseres Herrn Jesus Christus gilt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. In dieser Welt sind wir Licht, so haben wir das gelesen. So in dieser Welt scheinen wir wie Lichter in der Welt. Und der Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt. Ein Zeugnis für die Menschen von der Liebe und der Heiligkeit, der Gerechtigkeit Gottes, der jeden Menschen retten möchte. Und viertens haben wir noch in 1. Korinther 7 etwas gelesen, dass die Welt etwas ist, das wir sogar als Gläubige benutzen können. Das sind die an sich neutralen Dinge der Welt, die wir gebrauchen, ohne dass wir uns davon vereinnahmen lassen. Wir werden nachher noch mal kurz darauf zurückkommen, was das im Einzelnen bedeutet. Ich möchte jetzt gerne heute Nachmittag mit euch, je nach Zeit, 8 oder 10 Punkte besprechen, die mit diesem Thema Welt zu tun haben und die uns vielleicht einen kleinen Eindruck davon vermitteln, was die Bibel darunter versteht und was es bedeutet, als Christ in der Welt zu leben. Der erste Punkt ist, dass jeder von uns einmal zu diesem System Welt gehört hat. In der Vergangenheit waren wir alle ein Teil der Welt. Jeder Mensch, der geboren wird, ist ein Teil der Welt. Er ist ohne Gott. Er braucht den Retter Jesus Christus. Wir waren ein Bestandteil der Welt. Und das sollten wir auch nie vergessen. Wir sollten unsere Vergangenheit nie vergessen. Warum nicht? Weil uns das dankbar macht für das, was wir waren, aber jetzt sind. Nein, es macht nicht dankbar für das, was wir waren, es macht dankbar für das, was wir sind. Aber im Blick auf das, was wir waren. Wir haben in Galater 1 gelesen, dass Jesus Christus uns aus der Welt herausgenommen hat. Da in Galater 1 steht für Welt ein etwas anderer Ausdruck im Grundtext, Zeitlauf, aber meint im Grunde genommen nichts anderes als dieses böse Treiben, dieses böse System unter der Macht Satans. Wir sind aus diesem System herausgenommen worden. Deshalb sagt der Jesus seinen Jüngern, sie sind, oder sagt er von seinen Jüngern, sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind aus der Welt herausgenommen worden. Und das hat einen hohen Preis gekostet. Wir haben in Galater 1 gelesen, dass Jesus Christus sich selbst für uns hingegeben hat, um uns herauszunehmen aus dieser bösen Welt. Es hat den Herrn Jesus den Tod gekostet. Das wollen wir nie vergessen. Er hat einen hohen Preis dafür bezahlt, den höchsten Preis, den man bezahlen kann. Aber dieses Werk des Herrn Jesus vom Kreuz, und das haben wir auch im Galaterbrief gelesen, ist jetzt für uns auch die Trennungslinie von dieser Welt. Der Apostel Paulus sagt in Kapitel 6, er will sich nur des Kreuzes Jesus Christus rühmen, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Vielleicht denkst du manchmal, naja, so böse ist die Welt doch eigentlich gar nicht. Und so schlimm ist die Welt doch auch eigentlich gar nicht. Da gibt's doch auch manches Gute, da gibt's manches Schöne, manches, was wir genießen können. So böse ist die Welt doch nicht. Und die Menschen sind doch eigentlich auch ganz okay. So schlimm sind sie doch gar nicht. Wenn wir wirklich wissen wollen, was Welt ist in Gottes Augen, dann müssen wir nach Golgatha gehen. Und davon spricht Paulus in Galater 6. Das Kreuz unseres Herrn macht deutlich, was Welt ist. Denn da hat die Welt unseren Herrn gekreuzigt. Die religiöse Welt übrigens, die Juden, die politische Welt, die Römer und auch die kulturelle Welt, die Griechen. Das waren die drei Sprachen, in der die Überschrift über dem Kreuz war. Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Die Welt hat Jesus Christus ans Kreuz gebracht und das zeigt den wahren Charakter der Welt, aus der wir herausgenommen worden sind. Und deshalb ist das Kreuz unseres Herrn jetzt auch die Trennungslinie zwischen uns und der Welt. Paulus sagt, durch das Kreuz ist mir die Welt gekreuzigt worden und ich der Welt. Das Kreuz steht für Tod. Eigentlich wird das hier im doppelten Sinn gebraucht. Paulus sagt, ich bin gekreuzigt worden im Blick auf die Welt. Die Welt hat nichts mehr von mir zu erwarten und die Welt ist mir gekreuzigt. Ich habe nichts mehr von der Welt zu erwarten. Das ist das, was Paulus hier in Galater 6 sagt. Das Vergangene liegt hinter uns. Wir waren ein Teil der Welt, die Jesus Christus gekreuzigt hat. Wenn wir damals gelebt hätten, wir hätten auch gerufen, hinweg mit diesem, wir wollen ihn nicht. Kreuzige, kreuzige ihn. Das Kreuz zeigt uns den wirklichen Charakter der Welt und hilft uns, eine richtige Beziehung, den richtigen Blickwinkel auf dieses Thema Welt zu haben. Und übrigens diese drei großen Bereiche Welt, politisch, kulturell, religiös, diese drei Bereiche gibt es heute immer noch. Für manche ist die religiöse Welt anziehend, für manche die politische Welt, aber sicherlich im weitesten Sinne verstanden für uns alle die kulturelle Welt. Sport, Wissenschaft, Musik, Kunst. Wir könnten die verschiedensten Bereiche durchgehen. Irgendwo scheint uns die Welt in der einen oder anderen Form doch attraktiv zu sein. Aber Paulus sagt, der Tod, das Kreuz von Jesus Christus trennt uns von der Welt. Lasst uns zweitens einen kurzen Blick in unsere heutige Beziehung zu der Welt werfen. Wir waren ein Teil der Welt, aber wir sind es nicht mehr. Und deshalb sagte Herr Jesus von seinen Jüngern, sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Er hat uns zurückgelassen in der Welt. Wir sind noch hier. Das ist nach Gottes Plan so, weil wir auch noch einen Auftrag hier unter den Menschen haben. Und gerade in Johannes 17, in diesem beeindruckenden Gebet des Sohnes zum Vater, sehen wir, wie der Herr Jesus einen ganz, ganz deutlichen Unterschied macht zwischen der Welt einerseits und den Seinen, also die, die Jesus Christus angehören, andererseits. Wir haben das gelesen, dass er sagt, ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir aus der Welt gegeben hast. Warum bittet Jesus Christus nicht für die Welt? Für dieses korrupte System unter der Macht Satans. Weil dieses korrupte System unter der Macht Satans unverbesserlich ist. Wir müssen uns da keiner Illusion hingeben. Die Welt wird nicht besser. Wenn er sagt, ich bitte nicht für die Welt, dann heißt das nicht, dass er nicht einzelne Menschen retten möchte. Sonst wäre er nicht gekommen. Dafür ist er gekommen. Er will Menschen retten aus der Welt. Aber das System Welt, politisch, kulturell, religiös, ist so verdorben, dass es unverbesserlich ist. Die Welt vergeht und ihre Lust. Das ist das unweigerliche Urteil, das über der Welt steht. Nochmal, einzelne Menschen möchte der Herr Jesus nach wie vor retten. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das System ist unverbesserlich. Und wir, die Gläubigen, die dem Herrn Jesus angehören, wir stehen in einem Kontrast zu dieser Welt. Die Welt ist für uns jetzt ein Minenfeld. Die Welt ist für uns gefährlich. Und deshalb brauchen wir dieses Gebet des Herrn Jesus. Ich bitte für sie. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, Vers 15, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wir brauchen dieses Gebet unseres Herrn, damit wir in einer gefährlichen und bösen Welt bewahrt bleiben und nicht umfallen. Ich möchte drittens gerne zeigen, dass die Welt zwei Merkmale hat. Zwei prägende Merkmale, über die unser Herr gerade auch im Johannesevangelium spricht. Das eine Merkmal ist, dass die Welt in Unkenntnis ist. In Johannes 17, Vers 25 sagt der Jesus, und die Welt hat dich nicht erkannt. Es ist übrigens interessant, dass es kein Kapitel im Neuen Testament gibt, wo das Wort Welt so oft vorkommt wie gerade in Johannes 17. Hätten wir vielleicht nicht erwartet. Ist ja das Gebet des Vaters zum Sohn. Ein Gebet von unendlicher Tiefe. Und gerade in diesem Gebet, wo es um die Zukunft der Gläubigen geht, dass wir einmal in der Herrlichkeit im Vaterhaus sein werden, dass wir seine Herrlichkeit anschauen werden, dass wir seine Herrlichkeit in der Regierung im tausendjährigen Reich teilen werden. Gerade in diesem Kapitel spricht der Jesus so ausführlich über das Thema Welt. Also erstes Merkmal der Welt, sie ist in Unkenntnis. Und ein zweites Merkmal der Welt ist, dass sie die Gläubigen hasst. In Johannes 15, Vers 24 sagt der Herr Jesus, wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde, jetzt aber haben sie gesehen und doch gehasst, sowohl mich als auch meinen Vater. Und später sagt der Herr Jesus, dass die Welt auch diejenigen hasst, die dem Herrn Jesus nachfolgen werden. Das sind zwei Merkmale der Welt. Unkenntnis und Hass. Wir müssen uns nicht wundern, wenn die Welt uns nicht versteht. Als Gläubige ticken wir anders, als die Welt tickt. Und die Welt versteht uns nicht. Wir dürfen von den Menschen, die dieses System Welt ausmachen, nicht erwarten, dass sie uns verstehen, dass sie unsere Motive verstehen, dass sie verstehen, warum wir etwas tun oder warum wir etwas nicht tun. Das werden sie nicht verstehen, das können sie auch nicht verstehen. Die Welt ist in Unkenntnis. Es braucht das Licht des Heiligen Geistes, um einen Menschen zu erleuchten. Sonst ist die Welt in Unkenntnis. Und zweitens, es darf uns nicht wundern, wenn die Welt uns ablehnt, wenn die Welt uns hasst. Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, sagt der Jesus auch in diesen letzten Worten vor seinem Tod, in seiner Abschiedsrede zu den Jüngern. Wenn sie mich gehasst haben, sagt er, werden sie auch euch hassen. Wenn sie mich nicht verstanden haben, werden sie euch nicht verstehen. Die Welt ist uns im Prinzip nicht freundlich gesonnen. Nun kann sich Hass natürlich unterschiedlich äußern. In manchen Ländern dieser Erde äußert sich Hass in Gewalt und Verfolgung. Und da sind wir dankbar, dass das in unseren Breitengraden im Wesentlichen nicht der Fall ist. Aber Hass kann sich auch zum Beispiel durch Spott äußern, durch Verachtung äußern. Und da kommt uns das Thema vielleicht schon ein bisschen näher. Und je konsequenter wir uns auf die Seite von Jesus Christus stellen, je mehr werden wir den Widerstand der Welt spüren. Wenn die Welt uns Gläubigen applaudiert, wenn sie uns wohlgesonnen ist, dann müssen wir uns sehr wohl die Frage stellen, ob wir vielleicht etwas falsch gemacht haben. Natürlich wollen wir niemanden provozieren. Wir wollen auch den Spott und Hass nicht provozieren. Aber es muss uns klar sein, je konsequenter wir uns auf die Seite unseres Herrn stellen, je mehr werden wir verspüren, dass die Welt gegen uns ist. Also lasst uns das mitnehmen. Der dritte Punkt, die zwei wesentlichen Merkmale der Welt sind Unverstand und Widerstand, Hass oder auch Verfolgung. Ich habe vorhin gesagt, die Welt ist ein Minenfeld. Und die vierte Frage, den vierten Punkt, den ich gerne vorstellen möchte, ist, warum ist die Welt eigentlich ein Minenfeld? Warum ist die Welt eigentlich für uns gefährlich? Oder was macht die Welt für uns gefährlich? Nun, wir müssen als Christen realisieren, dass wir drei große Feinde haben. Jeder Christ hat drei Feinde, mindestens drei Feinde. Der erste Feind ist der Teufel. Und das ist ein Feind, der immer gegen uns ist. Der wird immer versuchen, uns irgendwie ein Beinchen zu stellen. Er ist immer gegen uns, ein Widersacher. Der zweite Feind ist das, was die Bibel Fleisch nennt. Wir übersetzen das meistens mit dem Wort alte Natur. Das meint Fleisch. Das ist das, was in uns wohnt, die Sünde, die in uns wohnt. Das ist ein Feind, den wir immer mit uns tragen. Der ist immer dabei. Egal, wo wir sind und egal, was wir tun, das Fleisch haben wir immer dabei. Selbst wenn wir in eine christliche Zusammenkunft gehen, ist das Fleisch dabei. Die alte Natur, diese sündige Natur, die die schlechten Früchte und Gedanken hervorbringt. Das ist der zweite Feind in uns. Und dann haben wir einen dritten Feind, und das ist die Welt, und das ist ein Feind, der um uns herum ist. Die Welt umgibt uns, die Welt umgarnt uns. Und diese drei Feinde, die kooperieren natürlich miteinander. Der Teufel nimmt das Attraktive dieser Welt, um unser Fleisch zum Sündigen zu veranlassen, um es mal ganz einfach zu sagen. Denn die Welt ist für das Fleisch, für die alte Natur in uns, höchst attraktiv, oder nicht? Natürlich ist die Welt attraktiv, das macht sie ja gerade so gefährlich. Ist doch nicht so, als wenn uns das alles nicht interessieren würde? Das Treiben dieser Welt ist für die sündige Natur, die alte Natur in uns hochattraktiv. Und das benutzt der Teufel, um uns immer wieder ein Beinchen zu stellen. Der Apostel Johannes nennt diese drei Elemente der Welt: die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und der Hochmut des Lebens. Ist die Lust der Augen nicht attraktiv für die alte Natur? Das, was wir sehen, woran Menschen sich ergötzen? Natürlich ist es das. Der Hochmut des Lebens, ich bin der Tollste, ich bin der Größte, ist das nicht attraktiv? Strebt nicht jeder danach und steckt das nicht in unserer alten Natur genauso drin? Die Lust des Fleisches, etwas zu begehren, was uns nicht gehört. Das, was der Teufel Eva vorgestellt hat, schau doch mal, diese Frucht, ist das denn nicht attraktiv? Ihr werdet sein wie Gott, da kommt alles zusammen. Die Lust der Augen, sie hat was gesehen, der Hochmut des Lebens, ihr werdet sein wie Gott. Und die Lust des Fleisches, die Frucht wird auch noch gut schmecken. Ja, und reingebissen war das dicke Ende da. Und das wird heute auch nicht anders sein. Aber das macht die Welt für uns so gefährlich, weil sie so attraktiv ist und weil der Teufel die Welt benutzt, um das Fleisch in uns anzureizen. Deshalb sagt übrigens Paulus den Römern, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch. Passt auf mit dem Feind in euch. Wenn ihr Vorsorge für das Fleisch treibt, wenn ihr euch mit Dingen beschäftigt, die gefährlich sind für euch, wenn ihr an Orte geht, die gefährlich sind für euch, dann wundert euch doch bitte nicht, wenn die Welt euch in ihren Bann zieht, wenn sie euch mitnimmt. Konkret, wenn du in die Disco gehst und die Musik dröhnt und du hast zwei Flaschen Bier zu viel getrunken, dann bist du nicht mehr Herr deiner Sinne und dann ist es um dich geschehen. Das Thema ist uns nah, das ist uns hautnah und deshalb ist es einfach auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich komme zum nächsten Punkt, der sich direkt daran anschließt. Die Bibel warnt uns eindringlich in diesem Kontext vor der Welt. Und sie warnt uns sehr, sehr deutlich. Ich möchte drei Stellen aus dem Kopf zitieren, die uns wahrscheinlich mehr oder weniger bekannt sind. Die erste Stelle steht in Römer Kapitel 12. Da sagt der Apostel Paulus den Römern, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Dann die zweite Stelle aus dem ersten Johannesbrief, liebt nicht die Welt. Und die dritte Stelle aus dem Jakobusbrief, wo wir gewarnt werden davor, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft ist gegen Gott. Das sind drei klare Warnschilder, drei klare Stoppschilder, die Gott uns aufstellt und die wir nicht einfach achtlos überfahren sollten. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Was heißt das eigentlich? Wir wollen den Vers doch mal eben lesen. Römer Kapitel 12. Vers 1, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Nicht gleichförmig der Welt zu sein, bedeutet nicht zuerst, uns äußerlich der Welt anzupassen. Ich greife mal ein bisschen in meine eigene Vergangenheit zurück. Ich bin so ein Kind der 60er Jahre und 70er Jahre. Und da wurde dieser Vers dann manchmal reduziert darauf, dass ein Junge keine Jeans trägt, heute habe ich eine an, wie ihr seht, dass er keine Parkas trägt und dass er keine langen Haare hat. Das war damals in, das war hip, ja, in der Zeit. Und das war für uns als Jugendliche in den 70er Jahren, einige werden sich daran erinnern, die auch da groß geworden sind, nicht ganz einfach. Und dann wurde dieser Vers angeführt, Achtung, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Und die Mädchen durften keine Hosen tragen mit der Begründung von Römer 12, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Passt euch nicht äußerlich an. Ich sage nicht, dass man diesen Vers nicht darauf beziehen kann. Aber ich sage wohl, dass die erste Bedeutung eine andere ist. Die erste Bedeutung dieses Verses, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Ich übersetze es jetzt mal in unsere Sprache. Tickt bitte nicht so wie die Welt. Passt euch nicht innerlich dem Mainstream an. Lasst euch nicht von dem prägen, innerlich prägen, was die Welt prägt. Das ist der Punkt. Denn direkt danach wird gesprochen von der Erneuerung eures Sinnes. Die Prinzipien, die in der Welt gelten, die sollen uns Gläubige eben nicht prägen. Ich nenne mal ein Prinzip, nur als Beispiel. Jeder ist sich selbst der Nächste. So tickt die Welt, immer schon. So tickt sie heute auch noch. Jeder ist sich selbst der Nächste. Das kann man dann so übersetzen, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Nein, so funktioniert das nicht. Ja? Die Bibel sagt uns etwas ganz anderes. Einer den anderen höher achtend als sich selbst. Wenn wir das mal in unser Thema von heute Abend kurz transportieren ins Berufsleben, einer den anderen höher achten als sich selbst, dann wirst du keine Karriere machen. Aber die Bibel sagt das so. Das ist aber gemeint in Römer 12. Lasst euch nicht innerlich prägen vom Mainstream. Seid bereit, dagegen zu halten. Seid bereit, als Gläubige gegen den Strom zu schwimmen. Zweites Stoppschild, liebt nicht die Welt. Hängt euch doch nicht an die Dinge der Welt. Lasst euch das nicht zu attraktiv sein. Warum nicht? Die Welt vergeht, sagt Johannes direkt im Nachsatz, und ihre Lust. Die Welt ist endlich und alles, was die Welt uns bietet, an Attraktiven, an Schönen, vermeintlich Attraktiven, vermeintlich Schönen, das vergeht. Das vergeht manchmal schneller, als man denkt. Bestes Beispiel, Paradebeispiel, der verlorene Sohn. Der hatte die Nase voll zu Hause. Er wollte einfach raus, Freiheit genießen. Nicht mehr die Enge seines Elternhauses, den vermeintlichen Druck seines Vaters, der wahrscheinlich so gar nicht da war. Der junge Mann, der wollte raus. Ich kann den ein Stück weit gut verstehen. Aber es war eine falsche Denke. Raus aus dem Elternhaus. Hat er das Geld gefordert von seinem Vater. Der Vater hat es ihm gegeben und er hat es in der Welt verprasst. Er hat gelebt, herrlich und in Freuden, in Saus und Braus. Aber wie lange hat es denn gehalten? Wie lange hat das gehalten? Das hat nicht lange gehalten. Der junge Mann war schneller auf dem Boden der harten Tatsachen zurück, als ihm lieb war. Und als frommer Jude aus frommem Elternhaus saß er bei den Schweinen, unreine Tiere, für einen Juden ein absolutes No-Go. Da saß er da und musste nicht weiter. Das war das Ende der Lust der Welt. Die Welt vergeht und ihre Lust. Und manche junge Person, Männer und Frauen aus gläubigem Elternhaus sind den gleichen Weg gegangen und haben die gleiche Erfahrung gemacht. Was die Welt verspricht, hält sie nicht. Der Teufel ist der Lügner von Anfang und er betrügt. Das ist Scharlatanerie. Die Welt vergeht und ihre Lust, so attraktiv das aussehen mag. Ihr Kinder, ihr wisst, was das bedeutet, wenn man so Seifenblasen in die Luft bläst. Ja? So einem schönen Sonnentag. Das sieht super toll aus. Ich war neulich in Frankfurt auf so einem großen Platz und da war so ein Seifenblasenbläser und der hat dann solche riesen Seifenblasen geblasen. Also nicht die kleinen, die man so aus der Tube, ja, sondern so Riesendinger. Das sah super toll aus. Aber was meint ihr, wie lange diese Seifenblasen gehalten haben? Keine Minute. Dann macht's papp und dann ist die Seifenblase weg. Oder piekst mal in einen schönen Luftballon mit so einem kleinen Nadel rein. Dann macht's peng und dann war's das mit dem Luftballon. Genau so ist das mit der Welt. Die Welt vergeht und ihre Lust, deshalb liebt doch nicht die Welt. Das lohnt sich nicht. Und Freundschaft mit der Welt, das dritte Stoppschild, ist Feindschaft gegen Gott. Wo suchen wir uns eigentlich unsere Freunde aus? Nein, ich sage nichts darüber, dass wir keine Berührungspunkte zur Welt haben, zu den Menschen haben. Da kommen wir gleich drauf, auf diesen Punkt. Es geht mir um echte Freundschaft mit der Welt. Ich sage überhaupt nichts dagegen, ungläubige Menschen nach Hause einzuladen oder hinzugehen und sie zu besuchen. Das ist sogar unsere Pflicht und Aufgabe. Aber wenn es darum geht, einen geselligen Grillabend zu verbringen und kein Wort über unseren Herrn zu verlieren, wenn es um gemeinsame Aktivitäten geht, Urlaube oder Feiern oder ich weiß nicht was geht, dann sagt die Bibel, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Wo suchen wir uns unsere Freunde aus? Ihr Kinder, wo sucht ihr euch eure Freunde aus? Ihr Jugendlichen, wo habt ihr Freundschaften? Die Bibel sagt nicht umsonst, böser Verkehr verdirbt gute Sitten. Die Welt ist gottfeindlich. Und wenn wir Freundschaften mit der Welt pflegen, stellen wir uns auf die Seite der Feinde Gottes. Dann stehen wir bei denen, die am Kreuz gebrüllt haben, weg mit dem, kreuzige ihn, wir wollen ihn nicht, wir brauchen ihn nicht, weg damit. Freundschaft mit der Welt, Feindschaft gegen Gott. Und deshalb werden wir in der Bibel immer wieder gewarnt. Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Da sind zwei Welten, die aufeinanderprallen, die Welt des Teufels und die Welt des Vaters. Und diese Welten sind nicht kompatibel, da gibt es keine Schnittmenge. Ja, in der Schule haben wir mal was von Mengenlehre gelernt. Da war so eine Schnittmenge dazwischen, ja, zwei Kreise, die sich in der Mitte überschneiden so ein bisschen. Nein, die Welt des Teufels und die Welt des Vaters kennen keine Schnittmenge, keine gemeinsame Sache. Aber, und jetzt kommen wir zum sechsten Punkt. Wir haben gelesen, dass wir Lichter in der Welt sind. Dass wir als Lichter in der Welt scheinen, darstellend das Wort des Lebens. Wir wollen den Vers nochmal eben aufschlagen im Philipperbrief, Kapitel 2. Da werden wir aufgefordert, dass wir in Vers 15 untadelig und lauter, also untadelig heißt so, dass uns niemand irgendwie was ans Zeug flicken kann. Lauter bedeutet transparent und rein. Unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Das sind die Menschen, die das System Welt ausmachen. Ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht. Ich glaube, man muss heute schon wirklich mit zwei Augenklappen durch die Welt laufen, wenn man nicht sieht, dass die Welt ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht ist. Aber dann heißt es, unter dem ihr scheint, wie Lichter in der Welt, darstellend das Wort des Lebens. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt. So wie der Jesus vom Vater gesandt wurde in die Welt, sind auch wir von dem Herrn gesandt in die Welt. Und wir sollen in dieser Welt scheinen wie Lichter. Ich habe schon kurz an die Bergpredigt erinnert, wo unser Herr sagt, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Übrigens sagt der Herr nicht, ihr seid das Salz der Welt und das Licht der Erde, sondern er sagt schon ganz bewusst Salz der Erde und Licht der Welt. Salz funktioniert nämlich anders als Licht. Salz funktioniert dann, wenn es sich mit der Masse, die es salzen soll, verbindet. Also nochmal für euch Kinder, wenn ihr morgen früh euer Frühstücksei bekommt und wollt dann ein bisschen Salz da drauf tun, dann müsst ihr das Salz schon auf das Ei streuen, damit das wirkt. Ich habe noch nie jemand gesehen, der ein Ei isst und dann anschließend ein bisschen Salz reinkippt. Ja, das Salz kommt aufs Ei, sonst macht das keinen Sinn. Gut, jetzt hatte Salz früher eine etwas andere Funktion. Es sollte davor bewahren, dass Dinge faul werden. Aber Salz funktioniert, indem es sich verbindet. Aber Licht funktioniert eben, indem es sich nicht verbindet. Ich habe jetzt leider meine Taschenlampe da hinten in meiner Jacke. Ich könnte jetzt hier eine Taschenlampe anmachen. Das würdet ihr kaum sehen. Warum nicht? Weil der Raum ziemlich gut erleuchtet ist hier. Eine Taschenlampe würde jetzt in diesem Raum wenig Sinn machen. Wenn ich aber eine kleine Taschenlampe nehme in einem ganz dunklen Raum und mache die an, dann gibt die Licht, dann kann man die wahrnehmen. Das heißt, für uns erklärt, Salz der Erde, Gott stellt uns in irdische Beziehungen, wie zum Beispiel Beruf, das werden wir dann heute im zweiten Vortrag sehen, in denen wir nicht anders funktionieren wie die ungläubigen Menschen. Ihr Kinder in der Schule, ihr seid mit ungläubigen Kindern zusammen. Das ist eine irdische Beziehung, in die Gott uns gestellt hat. Im Beruf sind wir mit ungläubigen Menschen zusammen, haben einen ungläubigen Arbeitgeber, vielleicht ungläubige Mitarbeiter. Wir sind mit ihnen verbunden. Und wir bewähren uns in diesen irdischen Beziehungen und sind so Salz. Aber Licht funktioniert eben anders. Licht funktioniert durch Trennung. Und so paradox sich das vielleicht anhört, wir sind nur dann wirklich Licht der Welt, wir scheinen wie Lichter in der Finsternis, wenn wir uns innerlich von dem Treiben der bösen Menschen trennen. Wenn wir so einen Wischiwaschi-Kurs pflegen und keiner weiß so richtig, wem wir eigentlich angehören, dann wird unser Zeugnis unglaubwürdig. Schaut euch mal den Lot an. Als der Lot in Sodom war und es dann ernst wurde und der Lot seinen Schwiegersöhnen sagte immer, ihr müsst euch retten, die haben sich schlapp gelacht. Die haben den nicht für voll genommen, den Lot. Warum haben die den nicht für voll genommen? Weil der Mann nicht authentisch war. Das Leben von Lot war ein Leben der Vermischung mit der Welt. Man konnte überhaupt nicht sehen, dass das ein Gerechter war. Und deshalb war sein Zeugnis auch hinfällig. Die haben den nicht für voll genommen. Wir scheinen wie Lichter in der Welt. Und jetzt kommt ein interessanter Satz da im Philipper 2, da heißt es nämlich, darstellend das Wort des Lebens. Habt ihr das richtig gelesen? Wir müssen die Bibel schon genau lesen. Und manchmal kommen in der Bibel Dinge vor, die erscheinen uns total unlogisch. Wieso schreibt Paulus hier darstellend das Wort des Lebens? Das hätte ich anders geschrieben. Ich hätte gesagt, redend das Wort des Lebens. Wir reden doch Worte, oder nicht? Warum sagt Paulus nicht redend das Wort des Lebens? Warum sagt er darstellend das Wort des Lebens? Nun, reden wäre nicht falsch gewesen. Aber Paulus sagt bewusst darstellend das Wort des Lebens. Jetzt müssen wir eigentlich fragen, was ist denn das Wort des Lebens? Ist das die Botschaft des Evangeliums? Dann würden wir sie reden. Ich müsste die Frage anders stellen. Nicht was ist das Wort des Lebens, sondern wer ist das Wort des Lebens? Und dann wird sofort klar. Wer ist das Wort des Lebens? Jesus Christus. Und für ihn zu zeugen bedeutet nicht nur über ihn zu reden, das bedeutet es auch, aber es bedeutet im Leben zu zeigen, wer er ist. Authentisch leben. Dann stellen wir Jesus Christus, das Wort des Lebens, dar. Und deshalb heißt es eben hier, untadelig und lauter leben als unbescholtene Kinder Gottes. Je konsequenter wir als Christ leben, in unserem Verhalten und auch in unseren Worten natürlich, je konsequenter wir als Christen leben, umso mehr können wir das Wort des Lebens darstellen und umso mehr sind wir Lichter der Welt. Und seht, da brauchen wir keine Berührungsängste zu haben. Der Jesus hat ja gesagt, wir sind nicht in der Welt, aber von der Welt. Und er sagt, ich habe euch hier zurückgelassen. Er hat uns doch nicht hier zurückgelassen ohne Auftrag. Er hat uns auch nicht hier zurückgelassen, damit wir jetzt irgendwo ins Kloster gehen und uns einigeln. Das löst übrigens das Problem überhaupt nicht. Wisst ihr, im Kloster ist das Fleisch immer noch in uns. Den Feind nehmen wir auch mit, wenn wir ins Kloster gehen würden. Das bringt nichts, brauchen wir auch nicht, sollen wir auch nicht. Die Lösung ist nicht, uns abschotten, in dem Sinne, dass wir den Menschen gegenüber keine Botschaft hätten. Wir sollen uns von ihrem bösen Treiben fernhalten. Aber ansonsten haben wir doch keine Berührungsängste. Schaut doch mal den Herrn Jesus an. Das ist immer das perfekteste Beispiel. Die stolzen Pharisäer, die haben gesagt, immer, das ist ein Freund der Zöllner und der Sünder. Und da haben sie recht. Da haben sie recht. Der Jesus hat keine Berührungsängste gehabt. Der hat sich von einem Pharisäer einladen lassen, aber hat ihm die Meinung gesagt. Der hat sich auch von einem Zöllner einladen lassen. Der Levi hat ein Riesenfest gemacht. Und da waren viele Zöllner und Sünder eingeladen. Das war die pure Welt, die da zur Gegend war. Aber es waren ungläubige Menschen, die der Herr Jesus retten wollte. Ist er hingegangen? Aber wir glauben doch nicht allen Ernstes, dass der Jesus mit denen Party gefeiert hat, oder? Das wird doch wohl keiner glauben. Der ist da hingegangen, um denen etwas von der Liebe Gottes zu sagen, um ihnen zu helfen, dass sie rauskommen aus ihrem Elend. Der Zachäus war so ein Oberzöllner, der hat ihn eingeladen, der Jesus ist hingegangen. Der Jesus ist überall hingegangen, wo man ihn eingeladen hat. Zu den Armen, den Reichen, zu den Angesehenen und zu den Ausgestoßenen. Wir müssen keine Berührungsängste haben. Trennung von der Welt bedeutet nicht, dass wir kein Zeugnis sind und bedeutet nicht, dass wir uns zurückziehen von den Menschen. Wir ziehen uns zurück von dem bösen Treiben, aber nicht von den Menschen. Die Menschen liebt Gott. Die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes ist in der Person des Herrn Jesus erschienen. Und wir sollen die Menschen so lieben, wie unser Herr sie geliebt hat und ihnen diese gute Botschaft vom Kreuz weitergeben. Wir haben die allerbesten Motive, das zu tun übrigens. Wir haben die allerbesten Motive. Ein Motiv ist die Liebe des Christus. Sie drängt uns, sagt der Apostel Paulus an einer Stelle. Die Liebe des Christus drängt uns. Es gibt noch ein anderes Motiv. Das ist der Schrecken des Herrn. Wir wissen, welche Gerichte über diese Erde kommen werden. Welch ein Gericht die Welt treffen wird und die Menschen, die den Herrn Jesus nicht angenommen haben. Und dieser Schrecken des Herrn, der treibt uns auch an. So haben wir zwei auf den ersten Blick ganz unterschiedliche Motive. Die Liebe des Christus und der Schrecken des Herrn. Aber beides ist ein Motiv, Licht der Welt zu sein und in dieser Welt zu scheinen wie Lichter. Wir werden aufgefordert, das ist der siebte Punkt, den ich gerne vorstellen möchte, die Welt zu überwinden. Wir sollen Überwinder der Welt sein. Ich lese aus 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie, die Welt, überwunden, weil der in euch ist, größer ist als der in der Welt ist. Die Welt zu überwinden ist manchmal nicht einfach. Das ist nicht easy going. Nein zu sagen zu den Versuchungen der Welt ist nicht einfach. Nein zu sagen zu den Verlockungen der Welt ist nicht einfach. Nein zu sagen, wenn ungläubige Klassenkameraden uns zu ihrer Feier einladen, wo es hoch hergeht, oder Arbeitskollegen, ist nicht einfach. Aber es ist notwendig. Schaut mal, da war diese Riesenfeier von König Belsazar. in Daniel 5. Er hat alles eingeladen, was Rang und Namen hatte in seinem Königreich, und alle Mann, alle Frauen, die Rang und Namen hatten, waren da. Und da ging es hoch her. Da wurde getrunken, da wurde getanzt, da gab es Musik, da war eine richtige Party im Gange. Sag mal, wo war eigentlich Daniel? Der hörte doch dazu. Der hörte doch zum Jetzt dazu. War einer der obersten Berater des Königs. Wo war der Daniel? Er war nicht da. Daniel ist nicht dahingegangen zu der Feier. Das war Trennung von der Welt. Dann kam die Schrift da an die Wand. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Keiner konnte die Schrift lesen. Daniel hat sie dann entziffert. Dann wurde Daniel gerufen. Dann ist Daniel gekommen. Da war Licht der Welt. Dann hat er Zeugnis abgelegt. Gewogen, gewogen und zu leicht empfunden. Dein Königtum wird von dir genommen werden. Er war mutig, der Daniel. Das hätte ihm den Kopf kosten können. Er war mutig. Er hat ein Zeugnis abgegeben. Daniel war so ein Weltüberwinder. Und was war das Geheimnis von Daniel? In Daniel 5 war das ein alter Mann. Ja? Dürfen wir nicht vergessen. Aber was war das Geheimnis von Daniel? Das finden wir in Kapitel 1. Wird uns im zweiten Vortrag nochmal begegnen. Das Geheimnis von Daniel war sein Herzensentschluss. Ich will mich nicht verunreinigen mit der Tafelkost des Königs. Ich habe mit dem bösen Treiben der Welt nichts zu tun. Ja, die Weisheit der Babylonier hat er gelernt und die musste er lernen. Und da war er Salz der Erde. Da hat er sich erwiesen als ein treuer Diener seines Königs. Aber wenn es darum ging, mit der Welt zu feiern, hat er Nein gesagt. Ein Herzensentschluss. Die Welt überwinden können wir nur, wenn wir Herzensentschlüsse fassen. Ich möchte das auch meinen lieben jungen Freunden sagen. Fasst einen Herzensentschluss. In Apostelgeschichte 11, da kommt der Barnabas nach Antiochien. Da sieht er junge Gläubige, die mit dem Herrn gingen. Und dann hat er sie motiviert, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu bleiben. Wenn wir diesen Herzensentschluss nicht fassen, werden wir von der Welt überwunden werden. Von Demas heißt es, er hat den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen. Da fehlte dieser Herzensentschluss. Aber Daniel hat einen solchen Herzensentschluss gefasst. Getrennt von der Welt und doch ein klares Zeugnis. Und das, was die Welt überwindet, sagt uns Johannes in seinem ersten Brief, ist der Glaube. Es ist diese gelebte Beziehung, nicht der rettende Glaube, sondern diese gelebte Beziehung zu unserem Herrn, das hilft uns, die Welt zu überwinden. Ich möchte noch eine weitere Stelle lesen aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 2. Ich habe sie schon zitiert. Vers 17. Die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das ist mein achter Punkt. Wir brauchen die richtige Brille. Ja, ich habe jetzt die richtige Brille auf. Ich kann das lesen. Wenn ich die Brille von irgendjemand anders hier aufsetzen würde, dann würde ich wahrscheinlich nie mehr lesen können. Wir brauchen die richtige Brille. Was will ich damit sagen? Wir brauchen den richtigen Blickwinkel auf die Welt. Die Welt lockt und zieht, aber das, was sie verspricht, ist kurzfristig. Denkt an die Seifenblase. Aber wer den Willen des Herrn tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist der Kontrast. Den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist der Kontrast, den Johannes hier vorstellt. Für welche Welt wollen wir denn eigentlich leben? Für welche Welt wollen wir denn eigentlich leben? Der Bibellehrer William Kelly, vor vielen Jahrzehnten in England gelebt, war ein hervorragender, herausragender Kenner der alten Sprachen, Griechisch und Hebräisch. Ein studierter Mann, hochintelligent, und er lebte und diente seinem Herrn. Dann bekam er ein Angebot von einer Universität. Und man hat ihm gesagt, Herr Kelly, mit den Kenntnissen, die Sie haben, ich sage das jetzt mit meinen Worten, in den alten Sprachen, Sie könnten hier Karriere machen in der Welt. Kommen Sie doch. Hat er nur gefragt, in welcher Welt soll ich Karriere machen? In welcher Welt soll ich Karriere machen? ich übersetze es jetzt wieder im Sinne unseres Themas, in der Welt des Teufels oder in der Welt des Vaters? In welcher Welt wollen wir eigentlich leben? Ich habe vorhin über die Schnittmenge gesprochen und ich weiß, wir versuchen gerne so den Mittelweg zu gehen, ja, doch irgendwo die Schnittmenge zu schaffen zwischen diesen beiden Welten. So ein bisschen davon und so ein bisschen davon. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Das ist ein Spagat, den wir als Christen nicht hinbekommen. Es geht nicht. Diese beiden Welten sind sowas von konträr. Und wir brauchen die richtige Brille, die richtige Sichtweise. Die eine Welt vergeht. Wollen wir dem nachlaufen, was vergeht? Diesen Seifenblasen, die so toll aussehen und dann zerplatzen, oder diesen Luftballons, die mit einem lauten Knall nicht mehr da sind? Oder wollen wir den Willen Gottes tun? Und wer das tut, der bleibt in Ewigkeit. Noch zwei Punkte, nicht mehr lange. Ein neunter Punkt. Wir haben diesen etwas sonderbaren Vers gelesen. Ich lese ihn nochmal aus 1. Korinther Kapitel 7, der uns einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema Welt noch gibt. Kapitel 7, Vers 31, da steht, wir sind Menschen, die die Welt gebrauchen, aber sie nicht als Eigentum gebrauchend. Ich übersetze das mal ein bisschen. Wir benutzen die Mittel, die die Welt benutzt, ganz genauso, aber mit einer anderen Perspektive. Ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich alle heute mit dem Auto hier hingekommen sind, oder? Ein Auto ist etwas, was die Welt auch benutzt. Tun wir ganz genauso. Kein Unterschied. Wir gebrauchen das. Aber wir wissen, dass wir unser Herz nicht daran hängen. Ich nehme ein anderes Beispiel. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wer hat sein Smartphone dabei? Ihr würdet wahrscheinlich fast alle eins rausziehen, vielleicht alle. Das Smartphone an sich ist weder böse noch schlecht, weder böse noch gut. Das ist völlig neutral. Das ist ein Kommunikationsmedium, ein Informationsmedium. Wir können alles Mögliche damit machen. Mit dem Smartphone kann ich die größten Sünden begehen. Leider. Stichwort Pornografie. Darknet oder ich weiß nicht, was ich jetzt nennen könnte. Mit dem gleichen Smartphone kann ich evangelisieren. Kann ich die Botschaft von Jesus Christus weitergeben. Mit dem gleichen Smartphone kann ich Gläubige ermutigen. Das Smartphone ist nicht das Problem. Wir gebrauchen es genauso, wie die Menschen der Welt es auch brauchen. Aber wer beherrscht hier was? Das ist die Frage. Beherrscht das Smartphone mich oder beherrsche ich das Smartphone? Das ist ein ganz aktuelles und ganz plastisches Beispiel für das, was Paulus hier meint. Wir können das gebrauchen, wir dürfen das gebrauchen, wir sollen das sogar nutzen, gar keine Frage. Aber wie? Uns nicht davon überwinden lassen, uns nicht davon in den Bann ziehen lassen. Nochmal, wer beherrscht hier was? Das ist die entscheidende Frage. Wenn wir jetzt mal gerade so ein Beispiel rausgreifen, was aber doch sehr aktuell ist. Paulus sagt an anderer Stelle, ich will mich von niemand beherrschen lassen. Auch das ist ein Aspekt zu dem Thema Welt. Kommen wir zum Schluss. Ich möchte noch einen Vers lesen aus dem Kapitel Johannes 17. Johannes 17, Vers 23, da sagt der Herr Jesus, da spricht er von der Zukunft und sagt, die Gläubigen sollen eins sein, in eins vollendet sein, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Und im Kapitel 14, Vers 31, sagt der Herr Jesus, damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Ihr werdet euch erinnern, dass ich ziemlich am Anfang gesagt habe, die Welt ist durch zwei Dinge geprägt, durch Hass und durch Unkenntnis. Und tatsächlich ist die Welt in Unkenntnis. Aber einmal wird der Welt die Augen geöffnet werden. Und dann werden sie etwas erkennen. Dann werden sie erkennen, dass der Jesus gesandt worden ist und dass wir geliebt worden sind, wie der Vater den Sohn liebt. Aber das Erschütternde ist, dass der Herr Jesus hier nicht mehr vom Glauben spricht. Dieses Erkennen der Welt, wenn Jesus Christus in Herrlichkeit offenbart wird, ist ein erschreckendes Erkennen. Dann ist es zum Glauben zu spät. Heute noch sind wir in die Welt gesandt. Wir sind Boten dieser besten Botschaft, dieser besten Nachricht, die es überhaupt gibt. Die Nachricht, dass unser Herr Menschen rettet. Noch können Menschen glauben und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber einmal wird es zu spät sein. Ich kenne nur wenige von euch, die heute Nachmittag hier seid. Einige kenne ich. Ich weiß nicht, zu welcher Welt ihr noch gehört. Ich hoffe, dass wir alle zu der Welt des Vaters gehören. Aber sollte noch einer vielleicht doch hier sein, der noch zu der anderen Welt gehört, der Welt, diesem System, das vom Teufel regiert wird, noch kannst du zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, indem du glaubst, indem du Jesus Christus als deinen Retter annimmst. Einmal wird es nur noch dieses erschreckende Erkennen geben. Wenn wir ganz kurz zusammenfassen, was wir gesehen haben, das Thema Welt ist äußerst vielschichtig. Die Welt ist ein gefährliches System, ein vermintes Gebiet, wo wir das Gebet des Herrn Jesus brauchen, um bewahrt zu bleiben, wo wir uns aber auch bewahren lassen müssen, indem wir Herzensentschlüsse fassen, indem wir die Welt durch den Glauben, durch diese Lebensbeziehung und lebendig gelebte Beziehung mit unserem Herrn überwinden. Und wenn wir das tun, dann können wir Lichter sein in der Welt, die hier scheinen und das Wort des Lebens, unseren Herrn Jesus, darstellen. Dazu sind wir noch hier gelassen. Das ist unser Auftrag und diesen Auftrag, den wollen wir ernst nehmen.